Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast ist der erfolgreichste Konzert- und Eventveranstalter Österreichs. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit Ewald Tata. Herzlich willkommen.
Hallo.
Heute kennen wir dich auch europaweit als einen der erfolgreichsten Konzert- und Festivalveranstalter, der in den letzten, seit 2004 quasi aktiv ist und Millionen von Besuchern schon begeistern konnte mit seinen Veranstaltungen. Was war ich davor? Was hat der Ewald Tata davor gemacht?
Also vor 2004 war ich schon noch im Veranstaltungsgeschäft tätig. Ich habe, also eigentlich zur Musik oder zu dem Ganzen mit Musik zu arbeiten, bin ich gekommen schon in den 80er Jahren als DJ in verschiedenen Diskotheken. Also ich habe in Burgenland, kennt man das Jazzpub Wiesn, das Kammerkura im Südburgenland oder auch das Sophie in Wien, war ich als DJ tätig, habe mich so mit verschiedenen Musikstilen auseinandergesetzt. Ja. Und habe so das erste Mal mit Musik in Zusammenhang mit Menschen gearbeitet. Und Anfang der 90er habe ich dann begonnen, bei den Wiesn-Festivals mitzuarbeiten, die eigentlich sozusagen die Festivals in Österreich begründet hat. Wiesn waren die ersten Festivals, die es in Österreich gegeben hat. Ja, und 2004 war dann der Punkt erreicht, wo ich mir dachte, jetzt ist es dann an der Zeit, sich zu verändern und selbstständig zu machen. Ja, und das ist dann 2004 mit der Firma Nova Music passiert. Und seitdem ist firmenmäßig auch sehr, sehr viel passiert.
Da kommen wir dann auch noch dazu. Aber quasi als DJ vorher warst du auch selbstständig oder warst du da?
Als DJ war ich war Student damals. Okay. Ich habe ja Betriebswirtschaft studiert in Wien, also sehr, also sagen wir jetzt einmal nicht erfolgreich. Ja. Das Studium habe ich dann abgebrochen und habe mir eigentlich mein Geld als DJ verdient, selbstständig, wie auch immer man das halt nennen mag. Ja. Ja, und dann irgendwann einmal bin ich gefragt worden, ob ich halt sozusagen einmal auch bei den Festivals mitarbeiten möchte in Wiesn, wo ich ja in der Diskothek aufgelegt habe. Auch, ja. Ja, und das hat mir dann gefallen und das habe ich dann auch gemacht.
Cool. Und die Entscheidung dann quasi wirklich selbst auch Veranstalter zu werden, wann ist die gefallen?
Die ist eigentlich 2004 gefallen, wo ich dann gesagt habe, wo es dann auch Differenzen gegeben hat mit Wiesn, weil ich 2004 das eigentlich bisher jetzt noch immer größte Festival in Österreich sozusagen organisiert habe, das Aerodrome in Wiener Neustadt, wo 75.000 Besucher pro Tag waren. Das ist von der Ideologie her bei meinem damaligen Chef in Wiesn nicht so gut angekommen, ja, diese Riesenfestivals. Ja, und ich bin vor der Entscheidung gestanden, okay, in Wiesn zu bleiben und mit Wiesn weiterzumachen oder mich zu verändern, ja, und habe mich dann für die Veränderung entschieden und für die Selbstständigkeit.
Ja. Ich meine, du hast seither ja wirklich in Österreich die Megastars auch dann geholt, bevor du das quasi in die Hand genommen hast 2004. Wie war die Musiklandschaft oder die Konzertlandschaft in Österreich vor dir eigentlich dann?
Also es hat natürlich schon Konzerte und Festivals vor mir gegeben, ja. Aber wir haben mit dieser Firma schon sehr, sehr viel bewegt in diesem Markt. Man muss dazu sagen, es war so, dass in den 80ern und 90ern doch sehr, sehr viele Tourneen an Österreich vorbeigelaufen sind. Mhm. Ja. Und mein Ziel war es schon damals auch, mehr internationale Künstler nach Österreich zu bekommen, Festivals zu etablieren, die sozusagen mit großen europäischen Festivals mithalten können. Ja, nicht nur kleine Festivals. Und das ist definitiv etwas, was in Österreich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gegeben hat, nämlich Großfestivals wie ein Novarock, wie ein Frequency. Mhm. Ja, und diese international zu etablieren und zu positionieren vor allem, ist uns in dieser Zeit gelungen. Und die Festivals zählen mittlerweile zu den Fixpunkten am europäischen Festival
hin. Stimmt, ja. Als du das quasi begonnen hast 2004 nach dem Motto, jetzt gehe ich es einmal vernünftig an, wie hat damals die Konkurrenz, der Mitbewerber oder auch quasi die Musikszene reagiert auf deine Pläne?
Ja, wie die Konkurrenz immer reagiert. Also man arbeitet gegen den Konkurrenten, sage ich jetzt einmal. Ich war auch der Konkurrent von denen wiederum. Ja. Also ja, es ist ein Geben und Nehmen, sage ich jetzt einmal. Ja. Ich glaube, wir haben es relativ gut gemacht. Ja. Wir haben mit sehr, sehr hoher Qualität gearbeitet, jahrelang gearbeitet. Und ich glaube, das hat dann letztendlich auch den Erfolg gebracht, und hat uns international bei den Agenten und bei den Managements einen sehr guten Ruf gebracht, ja, von dem wir natürlich nach wie vor noch profitieren und natürlich diese Qualität auch weiterhin halten und halten wollen.
Mhm. Ich meine, sogar am Beginn jetzt 2004, da sagst du, okay, du machst das jetzt quasi im großen Stil, möchtest auch wirklich internationale Acts nach Österreich holen. Was war so quasi gerade in der Anfangszeit beim Start 2004 und die ersten paar Jahre danach so die größte Herausforderung auf dem Weg?
Ja, die größte Herausforderung war definitiv das Risiko, das man in dem Beruf geht, ja, weil das Risiko ist sehr hoch. Ich habe niemanden gehabt, der mir oder der uns Geld gegeben hätte. Ja, also es war so, dass wir die Veranstaltungen immer so finanziert haben, nämlich mit dem Vorverkäufen der Tickets, ja, was natürlich ein sehr, sehr hohes Risiko war. Ich habe damals auch Haus gebaut, ich habe zwei kleine Kinder gehabt, ja. Und das war natürlich schon etwas, wo ich eigentlich jeden Tag schon risikomäßig in der Luft gehängt bin. Wenn da irgendwas gröber schief gegangen wäre, würde ich wahrscheinlich jetzt nicht mit dir da sitzen und würde wahrscheinlich immer noch Kredite abzahlen. Ne? Würdest du mich heute fragen, ob ich das Risiko noch einmal gehen würde, würde ich es wahrscheinlich nicht mehr, nein, ich würde es sicher nicht mehr machen, weil ich ganz genau weiß, jetzt wenn ich rückblickend mir anschaue, was wir da alles gemacht haben, und was wirklich ein Risiko war und wie hoch eigentlich dieses Risiko jetzt im Nachhinein betrachtet war, würde ich es wahrscheinlich nie mehr machen. Mhm. Ne?
Jetzt für die Nicht-Szenen-Insider, was sind da Risiken? Was kann da quasi schiefgehen oder was wäre da so für jemanden, der jetzt nicht aus einer Branche der wenig Gefühl hat, was da schiefgehen könnte? Was sind da so typischen Risiken, die da
machen? Also das Risiko ist eigentlich relativ einfach. Ja. Ich bin Konzertveranstalter, das heißt, ich muss Tickets verkaufen. Mhm. Und wenn du die Tickets nicht verkaufst, dann hast du trotzdem die Gage für den Künstler zu zahlen. Du hast alle Kosten, die dir das Konzert mit sich bringt, zu zahlen. Ja. Aber du hast keine Einnahmen. Ja. Und da kann es in Millionenhöhe gehen. Ja.
Okay.
Und das ist natürlich, man braucht nur hernehmen, wenn ein Festival wie ein Novarock jetzt, sage ich jetzt einmal, selbst wenn es 30.000 Karten verkauft, sind sehr, sehr viele Leute am Gelände. Ja. Aber wenn du 40.000 brauchst, ja, was den Leuten vor Ort gar nicht mehr auffällt, ja, ob jetzt 30.000 oder 40.000 Leute dort sind, dann sind es 10.000 Leute zu wenig. Und 10.000 Leute zu wenig hast ein Minus von definitiv über 1 Million Euro. Ja. Und das ist natürlich etwas, wo ich sage, ja, das sind Risiken, ja, die schon, ja, sage ich jetzt einmal, sehr interessant sind zum Teil. Ja.
Das heißt, diese Risiken damals quasi hast du einfach gemeistert nach dem Motto Augen zu und durch und einfach getan und Glück gehabt oder auch Glück, ich meine, das Glück hilft dem Tüchtigen, sagt man so schön, aber hat einfach gut durchgestanden die Zeit.
Ja, es war, wie gesagt, Augen zu und durch, wobei das damals für mich gar nicht so relevant war, Augen zu und durch, weil ich glaube, mir war das Risiko gar nicht bewusst in dem Sinn. Ich war so überzeugt davon, dass wir das Richtige tun, dass ich das Richtige tue und war auch, glaube ich, überzeugt von mir, dass ich mich so gut auskenne, ja, dass ich das gut machen werde. Ja. Und es ist Gott sei Dank zum Großteil auch gelungen. Man wird nie hundertprozentig positiv arbeiten in dem Geschäft, das ist so. Ja. Das kommt sehr, sehr viel aufs Bauchgefühl drauf an. Ja. Und ja, deswegen war es wahrscheinlich noch die unter Anführungszeichen Jugendliche, so jugendlich war ich auch nicht mehr, aber trotzdem ein bisschen jugendliche Unbefangenheit noch. Ja.
Was war damals das erste Konzert nach dem Start, wirklich als Eigenunternehmer?
Also ich glaube, das erste Konzert, was ich dann selber veranstaltet habe, war eine kleine Clubshow in Wien mit der Candid Alpha. Okay. Ja. Und alle weiteren weiß ich nicht mehr, weil es das erste größere Konzert, wo wir dann wirklich dann Geld verdient haben, war ein Konzert mit Queen. Mhm. Ja. Und natürlich das erste große Projekt war das erste Novarock 2005 in Nickelsdorf. Mhm. Ja.
Wenn du sagst, der erste quasi schon war so eine Clubveranstaltung mit der Zenit Alpha und dann quasi hast du gleich Queen erwähnt, wie war das damals quasi als noch frischer, junger österreichischer Veranstalter quasi bei einem Mega-Player wie Queen anzuklopfen? Ist es leicht gewesen, die zu gewinnen quasi für Konzerte?
Nein, es war natürlich nicht leicht gewesen und wir haben natürlich sehr viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, das ist ganz klar. Ja. Wir haben auch vorfinanzieren müssen zum Teil, ja, weil wir uns natürlich noch nicht so den guten Namen erarbeitet hatten und natürlich noch nicht so das Vertrauen hatten, das ist ganz klar, ja. Aber ansonsten ist es so, dass für mich das jetzt nicht irgendwie immer Themen waren, ich klopfe dort an oder was auch immer, wer das ist, sondern für mich war es eine Band wie, ich will nicht sagen jede andere, ja, aber schon etwas, wo ich sage, okay, gut, das ist jetzt mein Geschäft und wenn, dann muss ich jetzt mit dieser Band Geld verdienen, ja, das war es in Wirklichkeit. Ja.
Du hast dann gleich Novarock erwähnt, dann 2005, glaube ich, hat das begonnen. Ja. Wie kam die Idee zustande zu Novarock?
Naja, das Novarock war eigentlich die Fortführung des Aerodroms in Wiener Neustadt. Ja. Also eigentlich hätte das Novarock eigentlich in Wiener Neustadt stattfinden sollen, weil daraus ist der Name Novarock entstanden, weil wir das Aerodrom auf der Civitas Nova gespielt haben. Das hat so das Gelände draußen geheißen. Ich wollte ein neues Festival dort machen und deswegen Novarock. Ja. Dann hat es Diskussionen mit Wiener Neustadt gegeben, mit dem Vertrag, mit der Weiterführung, weil der Vertrag für die Festivals auf die alte Firma noch gelaufen ist. Ja. Ich den so nicht übernehmen konnte. Ja, und deswegen ist die Entscheidung relativ nahegelegen, als Burgenländer im Burgenland Festivalgelände zu suchen. Und da hat sich dann eigentlich Nickelsdorf ergeben nach längerem Hin und Her.
Ja. Cool. Für die Zuseher, die Novarock jetzt nicht kennen, was macht Novarock so besonders? Kann man es kurz zusammenfassen?
Novarock besonders. Ich meine, Novarock ist das größte Rockfestival in Österreich. Ja, das hat sich seinen Namen bereits im zweiten Jahr oder eigentlich schon im ersten Jahr mit Acts wie Green Day und System of a Down erarbeitet. Und im zweiten Jahr waren bereits eine der Speerspitzenbands dort, nämlich Metallica. Boah. Ja. Und das Novarock hat sich sehr, sehr schnell, sage ich, dadurch in die Herzen der Rockfans in Österreich positioniert. Ja. Und ja, Novarock ist das Rockfestival in Österreich. Ja. Und alles, was ein Rockfestival zu bieten haben muss, bietet Novarock.
Ja. Cool, cool. Wenn du so quasi aus dieser langen Geschichte jetzt schon von diesen vielen Konzerten, Events, Novarock und Co. Erzählst, gab es da so auch spezielles, wie so Magic Moments, wo du sagst, das waren so die Gänsehautmomente in diesen Jahren?
Ja, natürlich war es ein Gänsehautmoment im zweiten Jahr, also 2006 mit Metallica, wo dann fast 60.000 Besucher vor der Bühne gestanden sind, ja, und du bist dort gestanden und hast gedacht, okay, puh, das ist jetzt dein Festival. Ja. Wow. Das war schon etwas, was wirklich Gänsehautstimmung war damals. Ja. Und damals war es auch so ein Zeichen, wo ich gewusst habe, okay, du hast wirklich das Richtige gemacht, ja, und du hast es offensichtlich auch gut gemacht, weil sonst würden jetzt nicht so viele Leute da stehen. Ja.
Jetzt sprechen wir sehr viel über Erfolg im Sinne von großen Konzerte, Erfolg im Sinne von verkaufte Tickets, Zuschauer von großen Festivals. Wie definierst du für dich persönlich in deinem Herzen Erfolg?
In meinem Herzen Erfolg ist genau das, was ich vorher gesagt habe, nämlich einfach wo zu stehen und Gänsehautstimmung zu haben. Dann ist das Gefühl da, dass was Schönes gerade passiert, ja, und das ist Erfolg für mich. Jetzt, Erfolg ist bei mir natürlich, muss ich wirtschaftlich auch denken, und ist natürlich Erfolg natürlich auch wirtschaftlich sehr wichtig, ja. Aber das von innen das Gefühl her, Erfolg zu haben, ist der, bei einem Konzert zu stehen und Gänsehautstimmung zu haben.
Cool. Ja. Das klingt aber jetzt so nach einer durchgehenden Erfolgsgeschichte. Da gab es auf dem Weg dazwischen auch einmal Misserfolge oder Scheitern oder Veranstaltungen, wo du sagst, okay, puh, da kann man jetzt nicht die erwarteten Zuschauer?
Ja, also wie gesagt, wir haben dann lange Jahre wirklich eigentlich sehr solide gearbeitet und haben wirklich sehr gute Jahre gehabt, aber zum Beispiel 2015 war ein sehr, sehr schwieriges Jahr. Mhm. Ja. Da haben mehrere Komponenten zusammengespielt, also deutsche Player sind ins Land gekommen, ja. Es war ein schlechtes Touring-Jahr, also das heißt, es waren nicht viele große Acts unterwegs, wir hatten keine Stadionshow. Ja. Mhm. Es war das Novarock jetzt auch nicht so fett besetzt mit Headlinern. Ja. Also das war definitiv ein Jahr, wo ich jetzt einmal hernehmen würde und sagen, ja, das war kein leichtes. Ja. Und da hat man schon, das hat schon gezehrt an einem, das muss ich sagen. Ja. Aber man hat sich sozusagen dort auch wiederum teilweise neu erfunden, was auch gut war. Es war ein gewisser Reinigungsprozess, ja, weil es vorher so easy gegangen ist. Ja, und da ist man drauf gekommen, okay, so geht es jetzt nicht weiter. Ja. Man muss das Ganze jetzt anders aufstellen. Und insofern war das auch sehr, sehr wichtig für die Firma, aber extrem wichtig auch für mich.
Ja. Cool. Hast du irgendwas damals speziell geändert jetzt?
Oder war es, das ist viel geändert worden. Es ist sehr viel geändert worden. Ja. Okay. Es ist an den internen Abläufen was geändert worden. Es ist am die Schritte des Risikos zu gehen, die hat man viel mehr abgewogen als bis dorthin. Also es ist extrem viel passiert. Ja.
Wenn du es von dieser Geschichte erzählst, im Endeffekt, ich habe in den Medien einmal über dich gelesen, quasi erfolgreichster Veranstalter Österreichs, so beistrich, obwohl es eigentlich gar nie vernünftig gelernt hat oder quasi nicht eine Ausbildung gemacht hat, der offizielle, weil Österreich so dick dem klassischen Ausbildungsschema. Jetzt bist du extrem erfolgreich geworden mit Dingen, die dir Spaß machen, die dich berühren, die dich begeistern und motivieren. Viele junge Menschen träumen jetzt vom Erfolg, aber landen dann die meisten doch in einem Erwachsenenjob, in Monotonie und auch im Frust. Mhm. Warum glaubst du, ist das so, dass die meisten jungen Menschen, die eben genauso wie du früher begeistert waren und große Ziele hatten, dann irgendwie versumpern in einem beruflichen Alltag, der ihnen eher nur Frust beschert?
Also ich würde es gar nicht sagen, versumpern oder was auch immer das Problem ist. Also ich kann jetzt nur von meinem Markt reden und von meinem Business sprechen. Das ist nicht einfacher geworden in den letzten 10, 15 Jahren. Ja, also es ist schwierig, es gibt internationale oder weltweite Player mittlerweile. Also selbst in unserem Business ist es so, dass es eine Globalisierung gibt. Ja, das heißt, du kämpfst gegen wirkliche Riesen, ja, Veranstaltungsriesen und so weiter. Und da ist es für jemanden, der in diesem Beruf Fuß fassen möchte, bei Weitem nicht mehr so leicht, wie es bei mir war, sage ich jetzt einmal. Also es ist schon noch wirklich einen guten Zeitpunkt erwischt, um in diesem Geschäft zu starten. Für mich war auch ein Vorteil, dass kurz vorher österreichische Veranstalter einiges falsch gemacht haben. Ja. Aus dem habe ich auch gelernt, muss ich dazu sagen, ich habe mir aus diesen Fehlern, was die gemacht haben, mein Konzept zusammengeflochten, weil ich sage, okay, gut, diese Fehler mache ich nicht. Ja. Und insofern sage ich jetzt einmal, versumpern. Das Problem ist das, dass ich das gar niemandem vorwerfen möchte, ja, dass er eigentlich dann so einem Beruf nachgehen möchte, den er vielleicht gar nicht machen wollte, sondern einfach die Möglichkeiten vorfindet, um darin arbeiten zu können. Also das will ich jetzt gar nicht irgendwelchen Personen vorwerfen oder vorhalten, dass sie irgendwas da falsch gemacht haben, ja, sondern einfach die Möglichkeiten nicht vorfinden.
Was wäre jetzt so generell dann aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung heraus, die wichtigste Botschaft jetzt für junge Menschen, die egal in welchem Bereich für sich einfach erfolgreich sein wollen? So quasi der wichtigste Erfolgsregler-Tipp aus deiner Sicht für junge Leute?
Immer auf sich selber hören, sage ich jetzt einmal. Immer das, was man machen möchte, zu verfolgen. Ich muss trotzdem jetzt wieder auf mein Geschäft umlenken. Ich kenne mich in gewissen Businessbereichen nicht aus. Möglicherweise gibt es dort andere Dinge auch in meinem Geschäft oder wenn jemand Veranstalter werden möchte, und ich weiß, das sind viele, ja, kann ich nur sagen, hör auf dein Bauchgefühl. Geh nicht zu hohes Risiko ein, ja, wobei das ist jetzt leicht gesagt, ich bin es eingegangen. Ja, aber das Risiko trotzdem abschätzen, sich nicht zu weit in irgendetwas hineinlassen, was dann meine Existenz gefährden könnte oder massiv gefährden könnte oder mein weiteres Leben so nachhaltig beeinflussen würde, dass das wirklich zu riskant ist. Ja, und was halt wirklich sehr wichtig ist, ist dieses berühmte Bauchgefühl. Ja. Logik ist nicht immer das, was einen weiterbringt, sondern sehr oft auch das Bauchgefühl. Und ich für mich habe immer mehr auf mein Bauchgefühl gehört als auf die Logik, ja, die mir auch Dinge eigentlich immer wieder gesagt hat, nein, mach's nicht. Und das Bauchgefühl hat gesagt, ja, mach's. Ja. Und zum Glück habe ich öfters auf meinen Bauch gehört als auf meinen Kopf. Ja.
Was dich auch auszeichnet neben diesen ganzen erfolgreichen Konzerten ist ja auch dein Engagement. Du hast ja auch, warst ja quasi auch federführender Initiator von Voices for Refugees damals. Was war das für Veranstaltung?
Das war eigentlich im Zuge des ersten Flüchtlingsstroms 2015, der sozusagen im August begonnen hat, der Solidaritätsveranstaltung für die Flüchtlinge, die in unser Land gekommen sind. Das haben wir eigentlich innerhalb von 3-4 Wochen aus dem Boden gestampft. Wow. Also was wirklich extrem viel Arbeit war eigentlich, nach einer Konzert- und Festivalsaison, ja, wo man eigentlich eh schon fast keine Kraft mehr gehabt haben, hat man dann so ein Projekt noch begonnen, ja, aber es war mir eine Herzensangelegenheit, es war mir sehr, sehr wichtig. Ich habe das damals gemeinsam mit der Volkshilfe mitgemacht, mit dem Erich Fenninger. Er hat es zu Wege gebracht, dass wir das am Heldenplatz in Wien machen konnten. 100 bis 150.000 Besucher, das lässt sich nach wie vor noch schwer sagen, wie viele es dann im Ende wirklich waren, ja, dort gehabt am Heldenplatz. Und das war zum Beispiel auch etwas mit Gänsehautstimmung, wo dann plötzlich 100.000 Leute mit ihren Handys geleuchtet haben und dort Bands eben wie die Toten Hosen, Bilderbuch oder Zuckerro gespielt haben.
Wow. Da waren jetzt viele Superlative, auch verkaufte Tickets, waren jetzt zig Millionen Besucher schon bei deinen Veranstaltungen. Was waren so generell also die größten Events und die größten Konzerte, die du in Österreich Queen hast du kurz erwähnt, aber sonst noch?
Ja, Queen war jetzt gar nicht, Wien. Queen war ein normales Stadthallenkonzert, okay. Aber da hat es schon viele, viele andere Open Airs gegeben, also jetzt sage ich mal Stadionkonzerte, mhm. Wie zum Beispiel ein Robbie Williams in der Kreau mit über 50.000, 60.000 Besuchern, Ed Sheeran zweimal im Stadion in Wien voll mit 110.000 Besuchern, aber was natürlich der Ritterschlag für jeden Veranstalter ist, ja, in den Genuss kommt nicht jeder Veranstalter, ist Veranstalter der Rolling Stones sein zu dürfen, wow. Ja, wow. Oder sein zu können, und ich habe diese Ehre bereits dreimal gehabt, wow. Ja, wovon eines davon, also das Konzert in Spielberg, das größte Rolling Stones Konzert in Österreich gewesen ist, also mit fast 90.000 Besuchern. Wow. Ja. Und das ist etwas, wo ich sage, das ist natürlich ein Highlight. Aber was natürlich auch eine Auszeichnung war, ich habe die Rolling Stones, weil die Band es wollte, mit mir zu arbeiten, auch in Warschau im Nationalstadion veranstaltet. Und das ist auch etwas, wo ich sage, okay, gut, wenn du in anderen Ländern so eine Band veranstalten kannst, dann ist das schon wirklich eine Auszeichnung, wenn die Band mit dir dort ein Konzert veranstalten möchte und nicht mit irgendeinem lokalen Veranstalter.
Wow, cool. Die nächsten Projekte dann von dir jetzt? Jetzt haben wir viel über die Vergangenheit gesprochen. Was hast du in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr vor?
Sehr, sehr viel.
Ja, wir haben, ist noch Top Secret?
Tja, Top Secret verraten wir sowieso nicht, weil sonst wäre es nicht Top Secret. Ja. Aber was grundsätzlich dann? Ist es so, dass wir natürlich jetzt momentan intensiv an den Festivals arbeiten. Nova Rock, da sind noch nicht alle Headliner draußen, Frequency. Mhm. Da gibt es auch noch einiges anzukündigen. Wir haben bereits eine Stadionshow mit Green Day im Verkauf. Ja. Aber es kommen sehr, sehr viele große Konzerte noch auf uns zu nächstes Jahr, speziell im Bereich Stadthalle und große Hallen. Ja. Aber auch da sind wir noch eine Spur zu früh dran. Ja. Also wir sind jetzt zum Beispiel rausgegangen mit einer Santana-Show im Frühjahr nächstes Jahr. Aber da kommt noch einiges mehr.
Ja. Dein Unternehmen Barracuda wickelt ja mit unterschiedlichen Teilfirmen viele Veranstaltungen im Jahr ab. Wie viele Events in Summe jetzt im Jahr macht ihr so, im gesamten Unternehmen?
Also sind in etwa, also mit Konzerten, die wir auch an andere Spielstätten vermitteln, sage ich jetzt einmal, sind wir sicher zwischen 400 und 500 Konzerte im Jahr.
Gigantisch. Jetzt haben viele gesprochen über die Vergangenheit, deine Erfolge, die Konzerte, die Medien berichten laufend über dich, der ORF trägt gerade eine größere Sache, auch über deine Arbeit und deine Konzerte. Wenn jetzt in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war denn der Ewald Tata, was hat denn ausgezeichnet, was würdest du ihm antworten?
Verrücktheit. Wahrscheinlich. Verrückt, sowas zu machen, ja, und sowas zu tun. Ja. Und dann natürlich noch verrückter ist, davon leben zu können. Ja.
Ja. Ist aber gut geglückt. Auch in Zukunft alles Gute, weiterhin viel Erfolg und danke fürs Gespräch.
Danke auch.
Danke dir.